Danke, Norbert. Du hast schon gut angefangen. Ich weiß nicht, ob das war sehr, sehr erheiternd. Das Paradies und so, ne? Ja, ich fange anders an. Im Glaubensbekenntnis heißt es ja, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So fängt's an. Das ist der erste Artikel. Und mich bewegt das immer wieder, wenn das gesagt wird. Meine, wir machen das bei uns in der Gemeinde ja jetzt nicht so häufig. Das ist dann so schon mal beim ökumenischen Gottesdienst oder so. Oder wenn man in einem anderen Gottesdienst mal ist, dann wird das schon mal häufiger gesagt. Ich frage mich, kann ich das wirklich sagen? Ich glaube an den Schöpfer Himmels und der Erde? Oder ist das eine Lüge, die ich da gerade von mir gebe? Weil manchmal ist man ja, das kennt man so auswendig, das Glaubensbekenntnis, so wie man das Vaterunser auswendig kennt und so. Das sagt man einfach so. Aber wenn es heißt, ich glaube an den Schöpfer, dann heißt das ja, dass Gott derjenige ist, der alles gemacht hat. Stimmt das? Glaubst du das? Kannst du das so von dir sagen? Oder ist es vielleicht dann sinniger, wenn das mal so gesprochen wird, dieses Glaubensbekenntnis, man sich das so gegenseitig zusagt, an der Stelle einfach ruhig zu sein, weil man vielleicht eher so an Evolution glaubt oder so und Schöpfer eigentlich den so hinten anstellt. Ich habe gerade eben gesagt, so beim Vater Unser ist das so ähnlich, da geht es mir an einer Stelle auch immer so. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also, muss ich ehrlich sagen, also da stockt mir auch jedes Mal so, ist mir so ein Kloß im Hals. Mache ich das wirklich? Vergebe ich demjenigen, der mir etwas angetan hat oder der mir vermeintlich etwas angetan hat oder wie auch immer? Bin ich dazu wirklich bereit? Oder ist es so, oh komm, ja, puh, wird ja so gesagt und irgendwo grummelt es doch immer noch in einem. Das ist immer so schnell dahergesagt, ne? So geht es mir mit diesem Glaubensbekenntnis eben auch. Einfach schnell ausgesprochen. Tja, im Januar, tatsächlich, es ist schon Januar, ich habe mal nachgeguckt gestern, es ist tatsächlich Januar gewesen, wo ich mit der Predigtreihe angefangen habe, im ersten Buch Mose. Kapitel 1 habe ich angefangen und jetzt haben wir schon Juli. Wir sind tatsächlich schon im Kapitel 2 heute. Also, aber ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, das wird ein bisschen schneller jetzt gehen. Und tatsächlich, ich habe einige Verse, die ich gleich lesen werde. Ja. Kapitel 1 bis Kapitel 11, das ist meine Predigtreihe, das ist die Urgeschichte. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so umfangreich ist. Ich hatte immer gedacht, ach doch, wenn ich das so mache, dann das geht relativ fix. So, das ist alles relativ bekannt, so, Erde wird geschaffen und dann gibt es noch einen Sündenfall, so, da mit der Schlange und so, das geht alles so schnell und dann kriegen die eins auf den Deckel, werden dann rausgejagt aus dem Paradies. Es geht alles schnell. Es geht gar nicht so schnell. Also, ich habe bestimmt 10, 15 Bücher da ständig bei mir da, wenn ich mich vorbereite, da am Rumliegen, dann gucke ich hier rein, dann gucke ich da rein. Dann denke ich, nee, das gefällt mir aber auch nicht, was der sagt. Das passt irgendwie nicht. Das ist nicht meine Überzeugung. Und das ist doch schon ziemlich umfangreich. Ne? 7 Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Du hast es gesagt und hast dann gefragt, wie geht es denn jetzt weiter, Norbert? Wie geht es denn weiter? Ja, es geht wieder weiter. Manche sagen, es gibt in den zweiten Schöpfungsbericht. Jo, man kann es so sehen. Aber eigentlich ist es nicht ein zweiter Schöpfungsbericht, denn es geht gar nicht um die Schöpfung in dem Sinne. Es geht um was ganz anderes ab Kapitel 2, Vers 4 oder 5, je nachdem, 4 ist so vielleicht wie eine Überschrift noch, aber Kapitel 5, Vers 5, dann geht es eigentlich los. Es geht um ganz was anderes. Es geht nicht um die Schöpfung. Es geht darum, dass Gott mit dem Menschen eine Beziehung haben möchte. Darum geht es. Und da geht es in den ganzen nächsten Kapiteln geht es darum. Es ist keine Schöpfungsgeschichte, Kapitel 2. Man sieht das dann auch schon in dem Namen. Man hat das schon früh gemerkt, da werden ja andere Namen gebraucht. Der Name Gottes, der Bundesname des Volkes Israels, Jahwe, wird dort gebraucht. Ja, natürlich, weil es um die Beziehung geht. Es ist eine persönliche Sache geht es. Es geht um die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. In Kapitel 1 geht es um die Hoheit Gottes. Und da ist der Hoheitstitel, der Elohim im Hebräischen, der wird dort genannt. Der Schöpfergott, der wird genannt. Ganz selbstverständlich. Okay, also ich lese heute 1. Mose, Kapitel 2, Vers 4 bis 17. Und ich habe mir das so gedacht heute mal, ich lese das so in Abschnitten, in drei Abschnitten. Und zu jedem Abschnitt, zu dem ersten sage ich ein bisschen mehr als zu den anderen. Hat sich so ergeben, weil habe ich so viel geschrieben. Da habe ich nicht mehr so viel Zeit, sonst mache ich eine Stunde nachher. Dann habe ich gedacht, nee, ist kein Ding. Also ich mache drei Abschnitte, zu jedem Abschnitt sage ich etwas. Okay, es geht los. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Ich habe das mal so versucht einzuteilen. Erstmal die Verse, ich fange schon mit 4 an, 4 bis 9. Okay, wie gesagt, Vers 4 könnte wie so eine Überschrift sein oder kann auch noch zu dem Alten dazugehören, ist egal. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als der Herr Gott Erde und Himmel machte. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde. Und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn der Herr Gott hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete der Herr Gott Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Soweit. Erstmal. Sehr gut zugehört. Zu Anfang war erstmal noch nichts. Es war noch kein Gesträuch da, es war noch kein Kraut da, es war noch nichts da. Eigentlich so wie in dem Schöpfungsbericht Kapitel 1 auch gewesen, ne? Ersten Tage der Weltschöpfung, könnte man sagen, so in diesem einen Satz zusammengefasst. Und dann kommt ein Dunst. Oder Luther sagt ein Strom, andere sagen Urquelle, Nebel, Grundwasser kommt. Wasser. Wasser kommt immer wieder in diesem Abschnitt oder in diesem ganzen Abschnitt, den ich auch gleich noch weiterlesen werde, immer wieder vor. Wasser. Lebenswasser. Wir brauchen Wasser. Mal in Dunstform, mal in Regenform, dann in Ströme oder Bäche und Flüsse oder im Nebel. Zu jedem Wachstum, zu jedem Leben ist das Wasser notwendig. Ohne Regen versiegen die Bäche und Flüsse, die Felder verdorren. Das Leben auf der Erde ist angewiesen auf das Wasser, das von oben kommt. Angewiesen auf den Segen von oben. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wann es das erste Mal geregnet hat. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Finde ich gar nicht das Wichtige. Das Wichtige, der interessanteste Vers, kommt nämlich jetzt. Da bildete der Herr Gott Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch wird geschaffen. Jetzt geht es um den Menschen. Schon im zweiten Vers könnte man sagen. Aber es ist so ganz anders als wie im Kapitel 1. Erinnert ihr euch vielleicht daran, wie es in Kapitel 1 hieß? Er ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Etwas Göttliches. ein Spiegel Gottes. Etwas Hoheitliches ist in ihm. Und hier? Hier ist ganz anders. Ebenbildlichkeit. Der Mensch hat etwas, was das Tier nicht hat. Der Mensch hat etwas, was das Tier nicht hat. Was ist eigentlich die Ebenbildlichkeit, habe ich mir gedacht. Und man kann vieles dazu sagen. Ich denke, zwei Punkte sind besonders wichtig. Einmal, so wie Gott sich im Kapitel 1 vorstellt. Er ist der Schöpfer. Und der Mensch ist auch ein Schöpfer. Ein Tier kann kein Schöpfer sein. Es ist kein Schöpfer. Die bauen vielleicht ein Nest, einen Vogel, aber die machen das aus Instinkt. Ein Mensch, er baut nicht ein Haus aus Instinkt, sondern er überlegt sich das. Er plant und er schaut, er denkt nach. Und das ist etwas Göttliches, eine göttliche Eigenschaft, dieses Schöpferischsein. Und die zweite Eigenschaft, die ich herausgefunden oder denke, die sehr, sehr wichtig ist, nicht herausgefunden, die ich denke, die wichtig ist, das ist die Freiheit. Gott ist frei. Über ihn steht keiner, auch nicht das Geschöpf. Der Mensch ist auch zur Freiheit berufen. Nochmal, der schöpferische Mensch, der tätige Mensch, der Mensch, der schöpferisch lebt, der lebt seiner Berufung gemäß, nämlich der Ebenbildlichkeit Gottes. Schöpferisch kann man zum Beispiel sein, wenn man, jetzt mal ganz einfach gesprochen, in der Küche am Herd steht und verschiedene Zutaten zusammenschüttet. Das ist schöpferisch. Ganz einfach. Oder ein anderer, der rausgeht hinter das Haus und nimmt einen Spaten mit, ein Tütchen Samen, eine Gießkanne und der baut seinen Garten auf. Das ist schöpferisch. Auch das kommt nachher noch. Schöpferisch sein. Es geht noch weiter. Man kann in vielerlei Arten, in vielen Bereichen kann man schöpferisch sein, im Beruf leben. Der Ingenieur ist konstruierend zum Beispiel. Oder ein anderer, der schreibt ein Gedicht oder ein Buch. Auch das ist etwas schöpferisch, tätig sein. Und ein musikalischer Mensch, der komponiert vielleicht ein Lied oder wie auch immer, ein Musikstück. Schöpferisch sein, es kann sehr, sehr unterschiedlich. Das ist nach dem Bilde Gottes. Der Mensch als ein schöpferisches Wesen. Entgegen dem, da kann man vieles draus ziehen. Ne? Wie man sein Leben lebt zum Beispiel. Welche Arbeit man nachgeht und so weiter. Das ist sehr interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen. Was es heißt, ein Ebenbild Gottes zu sein, ein Schöpfer zu sein. Ebenso ist es sehr ein wichtiger Punkt, denke ich, aus der Schöpfungsgeschichte, dass der Mensch frei ist. Über ihm steht keiner. Das ist ein interessanter Gedanke. Zwei kurze Beispiele aus der Bibel. Das Volk Israel war frei. Es war aus dem Land der Ägypten gekommen, aus der Sklaverei, in die Freiheit, in das gelobte Land. Und sie lebten frei. Und dann passierte Folgendes. Sie hatten nämlich keine Lust mehr, frei zu sein. Sie haben gesagt, oh, guck doch mal hier nebenan, die Philister da und die Ägypter dort. Alle haben so irgendwie so eine Art König oder Pharao oder sowas. Das wollen wir auch haben. Und damals war der Samuel so der Sprecher, oder zu dem sie alle hingegangen sind, das geistliche Oberhaupt, könnte man vielleicht auch sagen. Und er war völlig erschüttert. Ihr wollt einen König haben? Ihr wollt jemand haben, der über euch steht? Der euch Gesetze gibt? Und er geht ins Gebet und Gott redet mit ihm und sagt, mach das, was sie sagen. Sie haben nicht dich verworfen, Sie haben mich verworfen. Sie wollen in der Unfreiheit leben. Interessanter Gedanke. Denn von Anfang war es gar nicht so gedacht, auch im Gesetz ist das nicht so gedacht gewesen. Gott will, dass die Menschen frei sind. Ein schöner Gedanke, ne? Kommt auch wieder ganz viel zu sagen. Und im Neuen Testament, ich habe gesagt, wir bringen zwei Beispiele. Neuen Testament, die Menschen haben aus dem Judentum kamen, die haben gesagt, ja, das Gesetz haben wir doch noch. Und Paulus sagt dann im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Ja, das ist das Ziel Gottes, frei zu sein. Das ist etwas von der Ebenbildlichkeit Gottes. Und jetzt komme ich auf unseren Text zurück. 1. Mose Kapitel 2. Wer gesagt, das ist ein anderer Aspekt, der da kommt. Der Mensch wird aus dem Staub der Erde gemacht. Aus dem Staub der Erde? Ich finde das immer wieder ergreifend, wenn man dann so am Friedhof ist, man einer Beerdigung beiwohnt und dann heißt es dann so, zum Staube bist du gekommen, zum Staube wirst du werden. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Wie heißt es so genau? Egal, ihr kennt ihn, diesen Spruch. Ja. Der Mensch ist endlich. Ja, der Mensch, er ist nicht göttlich, er ist nicht Gott. Er hat nicht das ewige Leben hier auf dieser Erde. Er ist vergänglich, endlich. Vom Ackerboden ist er genommen, vom Ackerboden, vom Adama, hebräisch, ist er genommen. Das ist ein Wortspiel, deswegen sage ich das. Der Acker heißt Adama und der Mensch heißt nachher Adam. Wir sind Erde. Kapitel 1, Ebenbildlichkeit Gottes, was Göttliches ist in den Menschen und auf der anderen Seite ist es dieses Vergängliche in den Menschen drin. Ganz, ganz wichtig. Auch der Acker braucht den Segen, den Regen von oben. So ist der Mensch auch angewiesen auf den Segen von oben. Ebenbildlichkeit Gottes. Der Mensch einfach, ja, wenn er nur das eine sieht, wenn er nicht diese Beziehung zu seinem Schöpfer wahrnehmen möchte, dieses wahre Leben haben möchte, ohne diese Beziehung zu dem Schöpfer Gott, ist der Mensch in der Gefahr des Hochmutes. Und es wird dann nachher in Kapitel 11, finden wir das dann, wenn die Menschen einen Turm bauen, vielleicht kennt der eine oder viele kennen das, denke ich, die Geschichte. Und die Menschen denken, ja, wir bauen uns, dann kann uns nichts mehr, ein Turm bis zum Himmel hoch, bis zu Gott hoch, dann werden wir sein wie er wieder. Die Hoheit des Menschen endet ohne die Verbindung zu dem Schöpfer immer in der Vergottung des Menschen. Das ist in der Offenbarung mit der Zahl 666. Die Zahl 6 als die Zahl des Menschen, und dreimal die 6 als die Dreieinigkeit des Menschen, als die Vergottung des Menschen. Der Antichrist, dieser Hochmut, diese Hybris schlechthin. Mensch ohne Gott, ohne die Verbindung zu Gott, wird immer wieder dahin gehen, dass er sich selbst überschätzt. Zum Beispiel, er denkt, er kann alles. Er wird auch irgendwann das Weltall irgendwie bevölkern. Ja, es gibt ja schöne Pläne dazu. Ne? Der nächste ist so der Mars, weil hier die Erde nicht reicht. Und wenn der Mars dann nicht reicht, ja, dann fliegen wir halt noch zum, keine Ahnung wohin, zum Alpha Centauri oder was weiß ich wohin, oder zu den Plejaden oder was auch immer. Ne? Wir schaffen das schon. Wir können das. Der Mensch schafft das. Wir sind die. Wir kriegen auch alles hin. Wir können auch das Klima, können wir auch drehen, wie wir wollen. Wir können es wärmer machen, wir können es kälter machen. Wir können alles. Wir müssen nur wollen. Und den Menschen dann dahin drängen. Oder in einer anderen Art und Weise, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ist genauso hochmütig, ne? Wir sehen mal, wenn die Verbindung zu Gott fehlt, wird diese Ebenbildlichkeit, dieses Gute, was Gott in den Menschen gelegt hat, zur Hybris, zur Selbstüberschätzung, immer wieder. Oder dieses Schlaraffenland bauen wollende, ne? Wir machen uns die schönste Welt. Nein, die Welt, das ist nicht die schönste Welt, wir kommen da gleich noch zu, wie die Welt hier ist. Aber vorher gucken wir uns nochmal hier den nächsten Abschnitt an. Wie gesagt, ja, habe ich ein bisschen länger erzählt, jetzt kommt ein bisschen kürzer. Verse 10 bis 14 lese ich uns mal vor und das ist sehr interessant. Und ein Strom geht von Eden aus, also ein Fluss, ne, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold in dieses Land ist gut. Dort gibt es Bedolachharz und den Schohamstein. Schwierige Worte alles. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel. Der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Komische Sache, was soll das denn jetzt hier? Ne? Komische Namen einmal, das ist schwierig vorzulesen. Mir ist zu Hause zwar zwei, dreimal laut vorgelesen, aber es ist trotzdem immer noch schwierig, so komische Wörter zu lesen, dann auch noch vor anderen. Was soll das überhaupt? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Verse. Was soll das? Eden, der Garten Eden wird beschrieben. Mit vier Flüssen. Das Paradies, du hast es gerade eben schon gesagt, Paradies. Paradies ist eigentlich, das kommt im Alten Testament so ja nicht vor. Ne? Das ist ein Übersetzungsfehler eigentlich, als man das Alte Testament ins Griechische übersetzt hat. Da hat man das dann falsch übersetzt. Und daher kommt Paradies. Aber das kommt im Neuen Testament dann ja auch noch. Du hast ja die drei Stellen genannt. Eden. Eden ist im Osten. Steht da. Ah, im Osten? Ist ja interessant. Wisst ihr, wo Osten ist? Und ganz einfach. Es ist ganz einfach. Wenn ihr das nicht wisst, ganz genau. Immer da, wo die Sonne aufgeht, da ist Osten. Und darum geht es letztendlich nämlich auch da. Es ist so, je nachdem, wo man steht. Also wenn ich auf der anderen Seite von Eden stehe, dann ist es im Westen natürlich. Aber es geht darum zu sagen, da wo die Sonne aufgeht, da wo der Tag beginnt, da wo das Leben beginnt, da ist der Garten Eden. Das ist Osten. Also im Osten geht die Sonne auf. Osten bricht der Tag an, da geht das Leben, beginnt daher. Und dann diese komische, märchenhafte Erzählung, Schilderung des Gartens mit den vier Flüssen. Ist ein großer Strom, der teilt sich dann und da sind es vier. Und das sind alles so komische Namen. Einen kennen wir ja davon, einen haben wir schon mal gehört, den Euphrat, ne? Haben wir schon mal gehört. Aber der entspringt nicht aus einem anderen Fluss heraus. Und ein anderer von denen, der Hiddekel, das weiß man auch aus dem Danielbuch, das ist der Tigris. Euphrat und Tigris, das Zweistromland, fängt so oben, heutige Türkei, durch Syrien geht das durch, Irak durch, das ist so, da fließen die beiden Flüsse lang. Und die gehen dann so ins, wie heißt das, der Persische Golf oder wie das dann heißt, und fließen die dann rein. Aber die entspringen nicht aus einem. Und der nächste Fluss, der Gihon, der ist dann, der umfließt das Land Kusch. Und Gihon kennen wir nicht, aber Kusch kennen wir. Kusch ist Ostafrika. Ist Äthiopien da, ne? Der Kuschita. Ne? Was kann das für ein Fluss sein? Theologen gehen davon aus, dass es der Nil ist. Josephus, ein alter jüdischer Geschichtenhistoriker, der schreibt auch, dass es der Nil ist und so weiter. Aber die entspringen alle nicht aus einem Fluss. Komische Sache. Sehr merkwürdig. Ich denke, es ist nicht einfach nur geografisch zu verstehen, diese vier Flüsse. Vier Flüsse sind es. Vier Flüsse sind es. Und bei vier, da muss man aufhören, aufhorchen. Denken, na, vier? Es gibt die vier Himmelsrichtungen, ja genau. Wir haben vier Richtungen. Nach vorne, nach hinten. Ja, wo ist das? Für mich ist es links, für euch ist es rechts. Rechts oder links, ne? Also es gibt vorne, hinten, rechts und links. Oder Norden, Süden, Osten, Westen. Was meint das? Wenn die Zahl 4 auftaucht, ist es immer die ganze Welt umspannend. Das ist damit gemeint. Das ist der geistliche Sinn. Vielleicht ist es auch noch anders geografisch mit der Sintflut, hat da vielleicht noch was zu tun. Egal. Ich versuche den geistlichen Hintergrund zu sehen. Es ist die ganze Welt umspannend. Von Eden raus fließen diese Flüsse. Die ganze Welt erobernd, umspannend. Der Segen von Eden, dem Garten Gottes, der geht um die ganze Welt. Was hier geschieht in Garten Eden, das gilt der ganzen Welt, das gilt der ganzen Menschheit, ist damit gesagt. Alle Menschen sind davon betroffen, die ganze Welt. Und das wird dann interessant, wenn wir ins nächste Kapitel dann kommen, wenn dann Adam und Eva mit der Schlange und dieser Frucht sich dann da essen. Und dann hier aus dem Paradies raus, aus dem Garten Eden raus. Ja, das umfasst die ganze Menschheit. Es ist nicht nur eine Person oder zwei, es geht um die ganze Menschheit da. Ich lese mal die letzten drei Verse noch vor und dann bin ich auch schon ziemlich am Ende. Und der Herr, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ja, Vorstellungen von einem Garten ganz am Anfang der Zeit gab es in vielen, vielen Religionen. Nur mit einem Unterschied. In den anderen Religionen ist das immer wie so eine Art Schlaraffenland, Paradies, paradiesische Zustände eben. In unserem Text ist das anders. Ich weiß nicht, ob ihr da genau zugehört habt, was da steht. Der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Arbeit. Nicht faulenzen. Arbeiten. Das ist ein bisschen so eine Sache, also wir faulenzen alle gerne mal. Naja, vielleicht nicht alle, aber das ist was Schönes. Das gehört auch zum Leben dazu. Aber die Bestimmung des Menschen ist in erster Linie erstmal zu arbeiten, zu bebauen und bewahren. Bebauen heißt so viel. Da kommt wieder dieses Schöpferische, dieses Tätige, dieses Verändernde. Das ist ja was schöpferisch Tätigseinende, was ich vorhin gesagt habe mit der Ebenbildlichkeit Gottes. Ne? Bebauen, bearbeiten, schöpferischer Akt des Menschen. Sollte aber nicht in Einfallslosigkeit oder reiner Zweckmäßigkeit geschehen. Warum? Weil Gott es auch nicht so gemacht hat. Bebaut. Gott hat die Erde nicht einfallslos gemacht. Und so sollen wir auch nicht einfallslos sein. Und er hat es nicht nur alles zweckmäßig gemacht. Und auch wir sollten nicht immer nur alles zweckmäßig machen. Auch wir sollten an die Schönheit denken, an die Ästhetik denken. Auch das gehört dazu. Wenn ich heute Häuser sehe, so zack, 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 das ist so was Langweiliges und Stupides und Eintöniges, es springt einen ja richtig an und es beißt einen ja richtig, es beißt das ästhetische Empfinden, dieses Empfinden nach Schönheit, mir fehlen die Worte, ihr merkt es. Also das gehört alles so mit dazu. Und bewahren, bewahren, bewahren ist erstmal innehalten, zu schauen und nachzudenken. Hey, also wenn ich was bewahren will, muss ich einfach gucken, was will ich denn überhaupt bewahren? Was ist denn bewahrenswert? Wenn ich ein einfaches Beispiel, wenn ich in meinen Gemüsegarten gehe, dann gucke ich, dann setze ich mich da hin und gucke mir mal alles an, was denn da so kommt. Und dann schaue ich, was bewahre ich denn jetzt da für Pflänzchen? Das Kohlpflänzchen, ja, das kann ich bewahren. Und der Löwenzahn, den ziehen wir mal raus. Es ist erstmal dieses Innehalten. Nachdenken, das gehört zum Menschen dazu. Es ist ein wichtiges Ding oder eine wichtige Aufgabe des Menschen. Hat was mit Konservieren zu tun, bewahren. Bewahren ist das Gegenteil von zerstören. Etwas bewahren. Und dann wird der Mensch in seiner Freiheit herausgefordert. Gott sagt, du darfst alles essen. Von allen Bäumen, ihr dürft alles essen. Alles. Das sind wunderschöne Bäume. Übrigens im Buch Hesekiel, es gibt Menschen, die lieben das Buch Hesekiel, das ist interessant. Da gibt es zwei Kapitel, da steht auch was über diesen Garten Eden drin. Das ist Kapitel 28, Kapitel 31, das könnt ihr mal zu Hause nachlesen. Da stehen auch so einige Verse drin. Bisschen beschrieben wird das da. Wunderschön. Das von allen Bäumen essen, aber von diesen zwei wundersamen, oder von diesen einem wundersamen Baum erstmal, Erkenntnis des Guten und Bösen, da darfst du nicht von essen. Das ist interessant, ich habe gerade eben gesagt, hier ist die Freiheit des Menschen herausgefordert. Hier entscheidet sich, ob der Mensch im Vertrauen auf Gott lebt, dass das gut ist. Hier entscheidet sich, ob der Mensch gehorsam sein will, Gott, oder ob er seinen eigenen Weg gehen will. Ich weiß es besser als Gott. Mich gefragt, ist das nicht ein Wagnis, ein ungeheuerliches Wagnis, was Gott da eingegangen ist? Ich werde das im biblischen Unterricht, momentan haben wir ja keinen biblischen Unterricht, aber wurde ich immer wieder gefragt, hätte Gott das nicht, warum hat Gott das denn gemacht, überhaupt diese Bäume da, diesen Baum, hätte doch sein lassen können. Kommt ganz oft diese Frage. Ja, hätte sein lassen können, das stimmt. Ist das ein Wagnis? Hat Gott sich das wirklich genau überlegt, was er da tut? Er hätte auch einen dicken Zaun, einen Stacheldrahtzaun mit 10.000 Volt davor machen können. Sagen, ja, da ist ein Baum, da sind so zwei Bäume, die lassen wir mal lieber. Geht da mal nicht an den Zaun dran. Kriegt da einer gewischt erstmal. Ne? Nee, Gott stellt den Menschen, und sagt den Menschen, er lässt den Menschen die Freiheit. Und das ist ja das, Gott hat da keinen Fehler gemacht. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich denke, die meisten wissen das, wie die Geschichte weitergeht. Denn der Mensch nimmt ja doch von diesem einen Baum, von der Erkenntnis des Guten und Bösen, wo Gott gesagt hat, ja, du wirst dann davon sterben. Er ist nicht sofort gestorben, aber er ist gestorben. Und geistlich ist die Beziehung zu Gott gestorben. Ja. Letztlich, und so sage ich das immer, letztlich konnte Gott gar nicht anders, als diesen Baum ganz ohne Zaun oder diese Bäume ganz ohne Zaun in die Mitte des Gartens Edens zu stellen. Gott konnte nicht anders. Warum? Weil Gott keine Marionetten will. Weil Gott nicht möchte, dass wir unfrei sind. Gott möchte, dass wir aus freien Stücken sagen, ja, und ich vertraue dir und du hast einen guten Weg und was du mir hier sagst, ist, ja, ich vertraue dir. Ich will daran glauben. Ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus, dass er gestorben ist für mich. Ja, ich glaube daran. Aus freien Stücken. Aus freien Stücken ist immer ein Zeichen der Liebe. Gottes erste Eigenschaft ist die Liebe. Und die Liebe lässt dem anderen immer die freie Wahl. Deswegen konnte Gott gar nicht anders, als diesen Baum dahinsetzen. Warum sollen sie nicht essen? Da kommen wir später noch drauf. Diese Bäume kommen nämlich in den nächsten Kapitel dann nochmal ausführlich vor. Die Liebe lässt die Freiheit, die Angst engt immer ein und zieht Mauern. Soweit meine Gedanken, man kann noch viel, viel, viel dazu sagen. Ne? Wir können uns gleich auch noch, wenn ihr wollt, gerne darüber weiter unterhalten. Es gibt einige Aspekte, die ich überhaupt nicht angesprochen habe. Das waren so ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, ja, das kann man vielleicht mitnehmen, das ist vielleicht so eine geistliche Wahrheit, ein geistlicher Impuls, der vielleicht auch in den Alltag mit rein spielen könnte. Ja.